Und dann habe ich den nächsten Tag, werde ich auch nicht vergessen, bei Rainer Lauchs angerufen, sage ich, Rainer, warum schreiben die sowas? Die verklagen wir. Die verklagen. Und dann hat Rainer gesagt, Jürgen, über dich wird im Laufe der Zeit noch so viel geschrieben. Wenn du die alle verklagen willst, gibst du dein ganzes Geld für Anwälte aus.
Family Affairs. Euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben. Mit Alex und Christoph Bechtel.
Hallo!
Hallo, liebe Leute da draußen an den Geräten! Herzlich willkommen zu
Family Affairs! Oh, heute ist ein guter Tag. Wir haben den Gast aller Gäste. Ich bin so glücklich, jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin so happy, dass du da bist.
Ja.
Ich muss dich jetzt ausholend vorstellen, so wie ich das gelernt habe. Mach es groß, größer am größten. Und es stimmt. Er ist Schlagersänger, er ist Moderator, er ist Unternehmer, er ist Hans Dampf in allen Gassen, er ist immer gut gelaunt, er ist ein Superstar und er ist eine Legende des Reality-TV und er ist Kölner. Herzlich willkommen in der Heimat, Jürgen Milski!
Also als ich gerade hier reingekommen bin, war ich 1,80, jetzt bin ich, glaube ich, geschätzt 1,90.
So vielen geht Dank. Das.
Ja, so muss das sein.
Vielen Dank für die Blumen. Einiges war mir peinlich, was du gesagt
Warum?
Hast.
Warum?
Ja, so das habe ich noch nie gemocht, damals auch, wo ich dieses Big Brother Haus verlassen habe.
Das hättest du mir mal vorher dann, sagen sollen.
Ihr seid jetzt...
ist der Jürgen, ne?
Du bist jetzt ein Star und ich habe immer diesen Ausdruck, habe ich immer gehasst.
Ach ja.
Ich habe es gehasst. Ich lasse es auch heute.
Ich weiß,
warum,
wie
warum,
du
was,
das meinst.
Was hat dich daran damals...
Weil ich kein Star bin. Also es ist ja immer wichtig, dass man weiß, wenn man in diesem Beruf arbeitet, was man kann, aber ich finde noch wichtiger ist, dass man weiß, was man nicht kann. Und ich kann,
ach so.
Ich kann viele Dinge, ich kann aber noch mehr, glaube ich nicht.
Das geht mir auch so.
Und deswegen,
egal was.
Also ein Star ist für mich, obwohl was jetzt hier wahrscheinlich jeder sagen würde, Brad Pitt, Clooney, ja, das sind für
Jürgen,
mich richtige Stars.
Das wissen wir alle. Du, dein Ruf eilte ja voraus. Du bist ja jemand, du bist sehr authentisch, du bist einfach der Jürgen. Aber ich finde, du bist jetzt, Entschuldigung, aber es ist so 60 Jahre alt, du bist ewig lange dabei und du hast das top gemacht bis heute. Und ich bewundere dich jetzt ohne Witz, wir bewundern dich dafür, dass du das einfach so durchgezogen hast. Weil wie Madonna mal sagte, berühmt werden ist einfach, aber berühmt bleiben. Das ist sehr schwierig. Und natürlich Superstar, ich verstehe, was du meinst, aber ich sag mal Superstar der Herzen.
Ja,
also ich meine, so gut kennen wir uns, dass du weißt, wie wir es meinen. Ja,
genau, ne? Und vor allen Dingen, was mich auch immer beeindruckt hat und weiterhin beeindruckt, ist, dass du das wirklich durchgezogen hast mit dem, was du machst. Es gibt viele andere Leute, die man so über den Zeitraum der letzten 20, 25 Jahre in dem Metier oder in den Metiers so kennengelernt hat, die straucheln. Und ich fand oder finde dich immer als Garanten der Unterhaltung.
Mhm.
Wenn ich jetzt irgendwo...
Das ist interessant. Nein, wirklich. Weil ich selber ein Mensch bin, der sich über sich und seine Karriere gar nicht so viele Gedanken macht. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, war damals, wo ich aus diesem Haus raus bin, habe ich ja erstmal den Schritt zurückgemacht. Mhm. Bin ganz normal wieder arbeiten gegangen an meinem Arbeitsplatz, weil mir das alles viel zu viel war. Ich habe diesen Hype nicht ausgehalten. Mhm. Habe den auch nicht nachvollziehen können, wenn ich ehrlich bin.
Mhm.
Und das war, glaube ich, also finanziell war das nicht so toll, weil zu der Zeit hätte ich ja richtig Geld verdienen können, hatte da auch wirklich lukrative Verträge liegen, die ich hätte nur unterschreiben müssen. Und ich war ja jetzt bin ja nicht mit goldenen Löffeln geboren worden, sondern ich war ein einfacher Fortarbeiter. Aber was mir immer am wichtigsten war, dass ich ein glücklicher Mensch bin und nicht ein reicher Mensch. Und da gab es auch noch so, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, auf meine Tochter, mit der ich ja auch ganz kurz was gemacht habe. Und ich wollte nie ein berühmtes Kind, sondern ich wollte immer ein glückliches Kind.
Ja,
sie war für eine Millisekunde, war die auch mal in der Öffentlichkeit. Und hab dann gemerkt, dass das gar nichts für sie ist. Hab sie direkt rausgenommen aus dieser Öffentlichkeit wieder und die schützende Hand. Und seitdem hat es auch nie mehr irgendwie was in der Öffentlichkeit von meiner Tochter gegeben.
Jetzt ist ja nicht für jeden was.
Nein, ist nicht für jeden was. Und du hast gerade schon Ford erwähnt. Mhm. Du hast damals hier gearbeitet. Wir sind ja jetzt in Niel, technisch gesehen.
In Köln-Niel.
Nicht in Weidenpesch, das ist auf der anderen
von Köln.
Seite. Was hast du für Erinnerungen daran, wie du damals da angefangen hast und dann wie das losging? Jetzt, du hast gerade gesagt, jetzt hier, du hättest das und das machen können, ordentlich Cash. Und hast es nicht gemacht, weil es dir irgendwie vielleicht unheimlich vorgekommen ist oder
ja,
so.
Ja, bei mir war es eigentlich immer so, ich habe selber am wenigsten von allen erwartet.
Mhm.
Ich habe mich damals bei BB beworben, weil ich wissen wollte, was für Kriterien müssen Menschen erfüllen, um an so einem ein Format teilzunehmen. Das hat mich nur interessiert. Ich wollte gar nicht in dieses Haus rein.
Ja.
Und dann habe ich mich da beworben mit einem Satz, hat ein Bild dahin geschickt, was eh keiner, was ich eh nicht mehr gebrauchen konnte. Und dann habe ich einen Anruf bekommen ja, pass auf, im Hotel ist ein Casting, kannst du vorbeikommen. Mhm. Und dann bin ich in dieses Hotel reingekommen, da saßen ungefähr 100, 150 mhm. Leute, die da eingeladen waren. Und ich war total locker, weil mich das ja eigentlich gar nicht interessierte.
Ja,
so. Und alle waren total angespannt. Und ich habe gedacht, was ist denn hier los? Ich war der lockerste von allen, ja. Und das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum die mich dann später aufgenommen haben.
Ja, weil du authentisch dann rübergekommen bist.
Ja, genau.
Bist, ne?
Dann rief, glaube ich, damals die rechte Hand von Rainer Lauchs an, der das ja heute noch macht. Der Rainer.
Rainer.
Ja, genau. Und hat gesagt, pass auf, Jürgen, wir haben eine gute Nachricht für dich. Du bist dabei. Und ich so... Ich will ja gar nicht mitmachen. Du willst da nicht mitmachen? Nein, ich arbeite bei Ford, ich krieg gar keine 3 Monate Urlaub. Nee, das mache ich nicht. Und dann haben die mich halt bequatscht. Und dann habe ich gesagt, was mache ich denn? Pass auf, dann bin ich zu Ford gegangen, habe ganz normal 2 Wochen Urlaub eingereicht, habe denen gar nicht gesagt, was ich vorhab. Und mein Plan war eigentlich, weil ich weiß, dass ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin, ich das nie aushalten würde, 3 Monate mich einsperren zu lassen, war mein Plan, eine Woche an diesem Format teilzunehmen und die 2. Woche mich davon zu erholen und dann wieder ganz normal arbeiten zu gehen. Und aus dem ganzen Plan sind heute 24 Jahre geworden.
Genau, die haben dich nie wieder gesehen. Aber jetzt sag mal, das ist ja krass, die haben das ja dann auch im Fernsehen gesehen und du hast ihnen das gar nicht gesagt. Ich meine, das war ja auch, muss ja auch für die Kollegen und so der totale Wahnsinn gewesen sein. Und dann ging es immer länger und dann bist du ja auch quasi bis zum Schluss drin geblieben.
Ja, das Gute war, wie gesagt, ich habe nur 2 Wochen Urlaub genommen. Das Gute war, meine ganze Familie hat ja bei Ford gearbeitet. Auch wir haben alle in der gleichen Abteilung im Vorseherinbau, wo Erlkönige gebaut worden sind, gearbeitet. Und habe meinem Bruder gesagt, pass auf, falls es doch länger dauert, ne, dann gebe ich dir eine Telefonnummer. Und wenn unser Chef sagt, ich soll raus, dann rufst du diese Telefonnummer Rainer Lauchs an. Ja. Der soll mich ins Sprechzimmer rufen und sagen, ich muss wieder arbeiten. Und dann wusste ich immer, keine Nachricht, gute Nachricht.
Ja,
und die Zeit im Haus, die war so wunderschön. Ich habe mich da so wohl gefühlt. Und das haben die Menschen, die das geguckt haben, ja auch, glaube ich, gemerkt, dass das eine sehr schöne Zeit war. Ich habe damals in sehr beengten Verhältnissen gelebt, mit meiner Tochter und mit meiner damaligen Freundin in einer Zwei-Zimmer-Wohnung.
War das hier auch in der Gegend irgendwo?
Ich habe in Seeberg.
Ich bin
ja in Chorweiler groß geworden und dann haben wir im Seeberg gewohnt. Und da war ich auf einmal, da hatte ich einen Garten. Ich konnte rausgehen, da war ein Garten, das war ein Traum für mich. Mhm. Also ich kannte das ja so nicht.
Das beantwortet schon einen Teil von meiner Frage, die ich mir überlegt hatte, was das Schönste daran war, dass du gesagt hast, jetzt hier, ich habe jetzt Entfaltungsmöglichkeiten. Und das war wohl ein wichtiger Faktor, dann dieses Raustreten ins Grüne und dann da irgendwie, weil das haben wir auch immer gesehen im Fernsehen, wie ihr euch dann da im Garten
das habe ich halt genossen. Wenn ich jetzt damals schon vielleicht ein Haus gehabt hätte mit einem Garten, hätte mich das gar nicht so getriggert, aber weil ich halt nur so einen kleinen Balkon hatte und war das schon für mich Luxus.
Ja,
also für mich war es Luxus. Ja.
Du weißt, ich habe Big Brother 2, 3, 4, 10 und 11 moderiert.
Ja.
Hallo Rainer. Ja.
Kannst du dich nur erinnern?
Ja, das weiß der sehr wohl noch. Aber mich haben sie immer gefragt, würdest du nicht selber auch ins Haus einziehen? Und ich bin ja natürlich auch ein paar Mal in dem Haus drin gewesen, als es dann diese Live-Vorstellung gab und so. Und dann habe ich immer anfangs, ganz früher, als die Technik vielleicht noch nicht so war, hörte man manchmal, wie sich so eine Kamera so ein bisschen bewegt
hat.
Das
haben wir immer gehört, ja.
Und da habe ich gedacht, so Wahnsinn. Ich meine, wahrscheinlich gewöhnt man sich irgendwann daran. Aber einfach nicht zu wissen, was draußen passiert. Wie sehr hat dich das eigentlich mitgenommen oder wie sehr hat dich das vielleicht auch ein bisschen kirre gemacht?
Also, man hat ja schon, umso länger die Staffel gedauert hat, immer eine große Geräuschkulisse wurde immer größer damals.
Ach so,
Slatko dann noch ausgezogen ist, dann hat man schon mitgekriegt, was da draußen los ist.
Die Leute sind ausgeflogen.
Genau, aber ich weiß, wie die Kölner sind und ich habe jetzt gedacht, das ist halt hier in Hürth und die machen sich dann Spaß draus und die feiern jetzt hier, aber nicht, dass das in ganz Deutschland so abging. Also dazu hat, glaube ich, unsere Vorstellungskraft überhaupt nicht ausgereicht.
Wie sich die Öffentlichkeit im Vorfeld und auch zu Beginn der Show aufgeregt hat.
Ja, Politiker haben sich eingeschaltet.
Politiker, etc. Das wäre irgendwie ganz, ganz niederträchtig für die Insassen, in Anführungszeichen und sowas. Aber ich fand das überhaupt nicht so. Ich fand diese gesamte Überlegung, dieses soziale Experimente aufeinander zu hocken und wie kann man sich untereinander am besten arrangieren. Ich fand das total super, spannend, ja, weil das vor allen Dingen auch nichts mit Gewalt zu tun hatte, was ja damals im Fernsehen auch immer häufiger so als, ja, als Krimi oder Agenten oder sowas. Das war, fand ich sehr interessant. Ich fand das super. Ich habe das total gerne
Unsere Mutter hat das gerne geguckt. Unsere Mutter war großer Fan und als dann Staffel 2 zu Ende war und wir das Finale feierten, habe ich die Mutti aus dem Studio mitgenommen ins Big Brother Haus. Sie hatte die tränenden Augen, dass meine Mutter in dem Haus auf dem Sofa gesessen hat, wo vorher Harry reingepupst hat.
Stimmt. Ja,
also, das, da war die Mutti total happy.
Ja, das alles, was das für Kreise gezogen hat, wie erfolgreich und groß das gewesen ist. Und als ich dann den Tag, wo das Finale war, ausgezogen bin, den ersten Tag wieder, also war dann, da war ja noch so eine Abschlussparty, Interviews und so, und meine damalige Freundin, die wollte nie was mit der Öffentlichkeit zu tun haben, wir haben eine Tochter gehabt, und ich wollte einfach so schnell wie möglich wieder nach Hause, ne, zu meiner Familie. Und dann stand, das war die erste Berührung mit der Presse für mich.
Ja.
Und ich bin so ein Gerechtigkeitsfanatiker. Ja. Dann stand da in der Presse, bei einer Kölner Tageszeitung, Jürgen, schlechter Verlierer, verließ wutentbrannt die Abschlussparty. Und mich hat das gar nicht interessiert. Ich habe mich für John gefreut. Natürlich hätte ich auch gerne gewonnen. Aber da habe ich in keinster Weise dran gedacht. Sondern ich wollte einfach nur schnell zu meiner Familie.
Ja, ja, genau. Ja, ja.
Und dann habe ich den nächsten Tag, werde ich auch nicht vergessen, bei Rainer Lauchs angerufen, sage ich, Rainer, warum schreiben die sowas? Die verklagen wir. Die verklagen. Und dann hat Rainer gesagt, Jürgen, über dich wird im Laufe der Zeit noch so viel geschrieben. Wenn du die alle verklagen, jetzt gibst du dein ganzes Geld für Anwälte aus. Das
war dann im Prinzip deine erste Erfahrung mit der Presse, erste Negativerfahrung. Und ich meine, heute weißt du anders, damit umzugehen.
Heute lache ich darüber.
Ja, klar.
Und ich meine, in der Retrospektive sagen zu können, dass natürlich Big Brother damals, ich sag, es war neu, es war shocking. Die Leute waren, würdest du sagen, die Kandidaten waren sehr viel anders als heutzutage?
Ja, viel braver.
Inwiefern?
Man wusste ja gar nicht, was passieren wird. Und ich finde, dieses Format, dieses echte Format Big Brother, kannst du nur einmal im Leben machen. Hm. So. Weil danach, Staffel 2, die du dann moderiert hast, hast du ja schon gesehen. Was haben wir? Wir haben T-Shirts mitgenommen, wir haben Schlappen mitgenommen. Ne? Wir haben
Sie haben gelernt.
Ja. Und dann gucke ich die zweite Staffel und die waren alle durchgestylt. Lederanzug, roten Lederanzug und so. Ja, ja. Und das Original konntest du halt nur einmal machen und ich war Gott sei Dank bei dem Original
da
dabei.
Da hast recht, das
und
stimmt.
Und es war alles normaler. Mhm. Es war normaler.
Ja, irgendwie. Ja. Das andere war schon mit jeder Folge, also mit jeder Staffel fand
strategisch
ich
strategisch vielleicht auch ein bisschen.
Ja, strategisch aufgesetzt.
Ja,
von den Kandidaten
wollte sich her. Natürlich. Ja,
und ich mache ja heute auch noch bei dem anderen ein oder anderen Format, Reality-Format, nehme ich ja teil. Und was mich da am meisten ankotzt, ist der Satz von Menschen, ich muss liefern.
Ja,
ich muss liefern.
Ach so.
Das gab's bei uns nicht. Ich muss liefern.
Wir waren einfach so, wie wir gefallen. Waren.
Ja, oder sowas. Aber ich muss liefern. So. Das heißt ja, im Umkehrschluss heißt das ich muss mir also im Vorfeld Dinge einfallen lassen, die dann für Aufmerksamkeit und das bin ich. Nee. Wenn ich an so einem Format teilnehme, gehe ich da rein, ich bin einfach der Jürgen und mache mir keine Gedanken darüber, was soll ich jetzt für eine Geschichte loswerden? Die kommen ja dann auch mit den dollsten Geschichten.
Ja, genau. Sitzt du am Lagerfeuer und fängst an zu weinen, wird hinterher zusammengeschnitten und gezeigt.
Ja,
aber es liegt da wahrscheinlich auch an Social Media natürlich. Es liegt sowieso an unserer Welt, die sich so rasend verändert hat. Also, dass solche Stories immer wichtiger werden und dass natürlich wer am lautesten schreit, die meiste Aufmerksamkeit bekommt.
Ja, leider Gottes.
Also, ich würde auch sagen, Jürgen, du warst damals richtig Zeit am richtigen
Ort.
Stimmt,
auf jeden Fall. Also wenn, jetzt würde ich mich nie mehr dazu entscheiden, irgendwie bei Reality-Formaten mich als erstes so jetzt eine Entscheidung treffen. So, ich habe das jetzt alles gesehen, jetzt will ich auch da so ein Reality-Format machen. Hätte ich niemals gemacht. Würde ich nie machen.
Ja,
würde mich jetzt nicht mehr interessieren.
Ja. Und heute sind ja sehr viele Kandidaten aus jener Show in auch noch in dieser und waren in jener. Also das sind ja so, man hat so ein bisschen das Gefühl, das Karussell dreht sich immer mit den gleichen Leuten.
Ja, mit was für Leuten denn? Also zum Beispiel, ich nenne jetzt mal einen Namen, Valentina, dass so ein Mensch überhaupt eine Plattform im Fernsehen bekommt, das finde ich erschreckend. Also ganz ehrlich.
Christoph weiß nicht, wer Valentina ist.
Doch.
So, doch.
Na sicher.
Das ist Wilma, sein Hund.
Wilma wird auch mit W geschrieben. Ja.
Aber du warst Valentina ja letztes Jahr auch bei Promi-BB. Ja.
Genau.
Was war für dich da so der allergrößte Unterschied? Oder was war für dich überhaupt der Anreiz, da reinzugehen? Weil du hast es eben gesagt, beim ersten Mal warst du dabei. Manchmal denke ich jetzt never as good as the first time, weil ne, ist alles anders. Trotzdem weiß ich, was du meinst, weil ich liebe Big Brother auch bis heute immer noch. Das war so ein, es war so eine geile Erfahrung, hat so Spaß gemacht, da zu arbeiten, ein Teil davon zu sein. War das bei dir Nostalgie oder einfach haben sie dich da sehr gelockt?
Nee, ich bin erstmal ein sehr dankbarer Mensch und ich denke, genauso wie du, Big Brother hat mir so viel Türen geöffnet und ich führe so ein erfülltes und glückliches Leben und ich bin ein sehr dankbarer Mensch. Und als mir das angeboten worden ist, habe ich gesagt, das ist eigentlich eine geile Idee, warum soll ich denn nicht nochmal reingehen? Ja. Finde ich gut. Und es sind ja auch nur 2 Wochen. Das sind ja 2 Wochen, je 3 Monate, die sitze ich auf einer Arschbacke ab.
Genau.
So, und dann hat der Jürgen eine Dame Suppenhuhn genannt. Und dann wurde das bei dem Fernsehsender so dermaßen ausgeschlachtet, was ja im Original gar nicht der Fall war. Weil ich habe zur Paulina damals Suppenhuhn gesagt und am nächsten Tag war alles bei uns im Reinen. Wir haben Spiele zusammen gespielt, haben schon wieder zusammen gelacht, dass das dann so aus, ich wusste, dass das einen faden Beigeschmack hat, ja, war mir aber im Endeffekt scheißegal, weil da saß der Jürgen und der hat genau das gefühlt, weil die hat zu dem Zeitpunkt die Frau Blanco, mit der ich mich sehr gut verstanden habe, in so eine Ecke reingedrängt und ich bin so ein Gerechtigkeitsfanatiker. Ob das jetzt für dich, wenn ich dich gerne mag, oder für mich selber ist, dann wenn jemandem Unrecht getan wird, dann raste ich manchmal aus und schieße auch manchmal übers Ziel hinaus.
Okay.
Das weiß ich selber, aber das bin ich eben. Und dann musste ich halt auch mit den Konsequenzen zurechtkommen, dass sie mich dann frühzeitig rausgewählt haben. War aber nicht so, schlimm. Ich habe sehr viel Schmerzensgeld dafür bekommen.
Ja, die anderen wahrscheinlich ja nicht so. Ne?
Ja, genau.
Was war für dich trotzdem da so die größte Herausforderung?
Das war für mich, also die größten Herausforderungen da waren wahrscheinlich, ja, die Menschen. Sonst, ich habe mich voll darauf gefreut, bin ja dann am Anfang auch, da war ich noch keine 10 Minuten drin, in Tränen ausgebrochen, weil da das Foto hatten sie reingestellt von meinem Papa. Mhm. Da kamen die ganzen Erinnerungen wieder hoch. Und sonst war das, also für mich war weder eine Herausforderung, dass wir da nur Haferflocken zu essen bekommen. Also ich weiß, was, wenn man an so einem Format teilnimmt, was auf einen zukommen kann und wenn man dann entrüstet tut, ah, wir sollen jetzt eine Woche Hafer pflücken,
das
ist ja ganz, ganz
das
schlimm.
Das denke ich immer bei allen, auch im Dschungelcamp. Ich denke so, Leute, oh, nein, da fasse ich nicht. Dann denke ich, mach doch da nicht mit. Du weißt doch, dass du da reinfasst und da sind Fischabfälle drin.
Aber
oder du weißt, dass da Frösche sind,
Schlangen, sonst
irgendwas.
Ist das mittlerweile auch so, dass das zum guten Ton gehört, dass man vorher klappert, um vielleicht irgendeine Art von Aufmerksamkeit irgendeiner Art tatsächlich zu erregen? Oder die Leute sind nichts mehr gewöhnt. Ja,
ja, nee, das ist es. Die sind alle verweichlicht da draußen mittlerweile.
Müssen alle immer.
Das sind alles Weicheier. Wirklich. Ja, das siehst du doch schon. Also ich habe viele Freunde, die sind selbstständig, die suchen Auszubildende, die suchen Mitarbeiter.
Genau.
Ja, da kommt ein Mitarbeiter, mein Freund, der hat eine Baufirma, da kommt jemand hin, der einen Ausbildungsberuf in der Baufirma macht und fragt, ob er halbtags die Lehre machen kann. Weil nachmittags bin ich immer so müde wahrscheinlich. Ne?
Ja, also Freitagmittag immer zum Yoga.
Ja. Genau.
Nee, das stimmt wirklich. Ich hatte vor Jahren hatte ich mal Fenster gekauft, also einbauen lassen. Und da kamen die angefahren von der Firma, auch so eine relativ kleine Firma. Und ich kannte den Auszubildenden, der an dem Tag nicht dabei war. Meine ich, was ist denn mit dem XY? Meinte, der hat heute Morgen angerufen. Der wäre tatsächlich total erschöpft. Und die wussten aber ganz genau, wo der Hase lang liegt. Also 2, 3 Jahre her. Der hat Computerspiele gemacht bis 5 Uhr morgens. Und dann ist er eingepennt und ist natürlich nicht in der Lage gewesen, um sich rauszuholen.
Genau.
Wahnsinn.
Wenn wir von harter Arbeit reden, ja. Wissen wir alle, was das bedeutet. Trotzdem gibt es ja auch Menschen, die sagen, ja, meine Güte, hängst du da im Dschungel rum, ja, meine Güte, hängst du da bei Big Brother rum, sitzt du da im Garten, rauchst ein paar Kippchen, unterhältst dich mit Leuten. Kann sich ja eigentlich keiner vorstellen, dass das doch anstrengend ist. Wie ist es zum Beispiel, du bist dort gewesen, im Dschungel, bei Reis und Bohnen und ohne Salz und Gewürze?
Das kann ich dir erklären. Genauso wie du das gerade erklärt hast, sehe ich das auch. Ich weiß, wie lange ich früher arbeiten musste, hart arbeiten musste und bin nach durfte Business Class nach Australien fliegen und fand das wunderschön. Mhm. Ich fand das wunderschön.
Das ist ein geiles Abenteuer.
Das glaube ich.
Ich habe da nicht wegen der Kohle, natürlich nehme ich die Kohle auch noch gerne mit, aber ich habe nicht wegen dem Geld damit gemacht, weil ich das Geld brauchte, sondern ich wollte dieses Abenteuer Dschungel erleben und habe das aufgesogen wie so ein Schwamm. Mhm. Und ich bin sowieso ein sehr, sehr dankbarer Mensch und da habe ich, das hat mir auch wieder was gegeben, weil ich gesehen habe, in was für einen verdammten Überfluss wir leben. Ja, was wir alles in uns reinstopfen und was eigentlich reicht, um zu überleben.
Ja, ja,
so, das
ja.
war auch nochmal so, das gibt mir alles was. Mhm.
Und, kann ich verstehen.
Ich bin ja ein großer Dschungelcamp-Fan. Ich gucke das immer. Ich würde gleichwohl nicht. Ich weiß, was du meinst. Ich finde, ich bin mit Viva und mit allen möglichen Fernsehsendern um die Welt gereist, habe sie gesehen. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Weißt du, von Timbuktu bis nach Wanne-Eickel.
Ja.
Dschungel hätte. Ich glaube, mein größtes Problem wären die anderen Leute, weil sie nämlich sich genau Strategien überlegen und weil sie da sitzen und sagen, jetzt muss ich so und so tachieren und muss da abends am Feuer eine Geschichte auspacken und anfangen zu weinen, ja, damit das, ich morgen das, in der Bildzeitung
stehe. Das Verkehrteste, was du machen kannst, weil das merken die Menschen da draußen direkt, wenn du da irgendwas fakest. Also jetzt zum Beispiel beim Dschungel Ortega, das war ja ganz klar, als er da geduscht hat und hat sich die ganze Creme ins Gesicht gemacht, dass der das mit Absicht gemacht hat, weil er damit Aufmerksamkeit erregen
wollte. Ich habe gedacht, da ist eine Schraube locker. Und ich
die ist auch noch locker.
Ganz ehrlich, ich habe hinterher gedacht, da ist was so falsch, das weiß ich nicht, ob der an einer Fernsehsendung teilnehmen sollte, weil der war ja, so wie der da rumgerannt ist und dann irgendwie mit sich selbst gesprochen hat und so, das fand ich schon ein bisschen, also entweder sehr geschauspielert oder wirklich total durchgeknallt.
Ja,
also,
davon abgesehen müssten ja 3/4 der Menschen, ja, dann sie erstmal zum Psychologen.
Der war schon wirklich irre. Also der war schon wirklich ein Hauch von, da fehlt was.
Ja, ja. Gut, aber das, was du gerade gesagt hast mit diesem, dem dankbaren Gedanken, ich fliege jetzt im konkreten Fall nach Australien und komme an einen Ort. Aber das muss man sich auch so überlegen, Geld hin, Geld her. Normalerweise wärst du ja nie dahin gekommen.
Genau, ne? Das, was du jetzt sagst, ist genau mein Gedanke. Ja.
Das für wissen wir nicht, aber...
Für kein Geld der Welt kannst du das ja kaufen.
Nee.
Entweder entscheidet sich der Sender und die Produktionsfirma für dich und wenn nicht, das kannst du nie kaufen. Das ist eine Sache, die du nicht kaufen kannst. Und im Gegenteil, du kriegst noch Geld dafür.
Ja. Und das hat ja Erik Stehfest jetzt auch gesagt, im Dschungel. Er hat gesagt, das wäre die krasseste Therapie, die er jemals gemacht hat. Also du kannst das nachvollziehen. Wie meint er das?
Ja, wenn du also das habe ich ja gerade schon gesagt. Ich bin ein sehr glücklicher Mensch, der in sich ruht, der schon lange seine Mitte gefunden hat. Für so jemanden ist das da paradiesisch. Wenn du aber, und das war bei meiner Staffel Dschungelcamp, war das der Fall, waren viele Menschen dabei, die seelische Probleme hatten, die große Sorgen draußen hatten, finanzielle Sorgen auch. Und da hast du dann endlich mal den Zeitpunkt, beziehungsweise nicht endlich, für die darüber nachzudenken, was du in deinem Leben alles falsch gemacht hast.
Das ist natürlich eine große Belastung.
Ja, voll, voll. Und
du hast ja Zeit auch.
Genau, für mich ist das nicht der Fall, weil ich denke, ey, wenn ich jetzt wieder rauskomme, ich habe mein schönes Salzburg, wo ich lebe, ich gehe an Seen, ich habe meine Freundin, ich habe meine Tochter, ich habe viele Freunde. Das ist ja ganz anders, das musst du ganz anders sehen, wie Leute, die da voll mit Problemen reingehen.
Ja, ja,
die,
ja, klar.
Für die ist das lang, richtig hart, das, was du gerade gesagt hast. Für
die
kommen da an ihr Limit. Die denken über ihr Leben nach und denken dann, das war bei Gunther Gabriel, der bei uns drin war, der lief wie ein Tiger den ganzen Tag auf und ab. Und ich habe dann gesagt, warum läuft der mal auf und ab? Ich muss hier raus. Ich habe draußen noch so viel die Sachen zu klären. Mhm. Also diese Sorgen, die der hatte, wenn du den Kopf nicht frei hast, ist das das Verkehrteste, was du machen kannst.
Ja, genau. Und du hast keinen Kontakt nach draußen.
Genau,
und du weißt nicht, was los ist. Und du weißt nicht, wie die Leute über dich denken. Wobei ich denke, das wäre mir wahrscheinlich egal, weil ich weiß nicht, ob du mir da recht geben würdest, aber sobald das beendet ist, wird ja schon die nächste Geschichte aufgetischt.
Redet in 14 Tagen kein Mensch mehr von.
Ist das alles wieder vergessen und vergeben.
Versendet sich.
Aber also offensichtlich ist ja doch recht viel Zeit dort.
Ja, das ist ja das Schlimmste.
Genau.
Also das ist das Schlimmste.
Damit können wenig Leute umgehen.
Genau.
Ja.
Die können sich nicht selber beschäftigen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Langeweile gehabt. Ich kann mich mit allem beschäftigen.
Oder auch mit dir selber eben.
Oder mit mir selber beschäftigen.
In Ruhe mal nachdenken. Ich sehe das ja immer, was du postest. Ich meine, du bist ja wirklich 1000 Sasser. Jetzt warst du ja gerade in deiner Heimat in Österreich. Bist jetzt hier hingekommen, weil du auch heute für über das Dschungelcamp sprichst, nicht wahr? Und du bist ja, glaube ich, in Österreich angekommen. Obwohl natürlich vom Balkon die Aussicht auf den Dom fehlt.
Ich glaube, so wie er das gerade gesagt hat, wäre er überall, wo es schön ist, angekommen, wenn er eintrifft.
Weil,
er lebt in Österreich. Deswegen wollte ich eigentlich gerade sagen, seine neue Heimat, weil die alte Heimat, wie du das gesagt hast.
Ja, das ist Köln. Und ich hätte niemals gedacht, vor 12 Jahren, dass ich irgendwann mal von Köln weggehe. Mein Traum war es immer, das war auch der Traum meines Vaters, er konnte ihn sich leider nie verwirklichen. Und als mein Vater dann gestorben war, kurz danach, habe ich gedacht, auf was willst du eigentlich warten? du bist jetzt auch schon, da war ich 50 oder so oder 52, wo ich dann die Entscheidung getroffen habe, mir da irgendwas zu kaufen. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und heute ist es wirklich so, wenn ich nach Köln komme, komme ich ja nur noch zum Arbeiten hier hin.
Oder zu uns.
Ja. Ja, ist ja auch irgendwo Arbeit. Ja, Arbeit, die Spaß macht. Bin wirklich tatsächlich nach 3 Tagen froh, wenn ich hier wieder weg kann. Obwohl hier wirklich auch, ich habe hier noch ganz, ganz viele Freunde, aber meine Freunde denken auch alle so und wollen irgendwann hier weg.
Ja, meine Frau, die Katrin.
Sehr schade, ja.
Die ist
auch Österreicherin.
Österreicherin, die kommt aus Schärding am Inn, in Oberösterreich. Und Alexandra und Katrin waren vor einigen Tagen, Wochen.
In Salzburg,
Salzburg
ist, das ist die schönste Stadt der Welt.
Ich wollte nämlich gerade sagen, was ihr da...
Bei den Festspielen.
Ah, ja. Am meisten...
Da sitze ich immer. Ja. Da fahre ich immer mit dem Fahrrad hin, mit meiner Freundin. Dann setzen wir uns da auf die Treppe und gucken mal, welche Autos vorfahren.
Genau, wer ist
und die schönen Kleider. Dann habe ich schon Katja Burkhardt mal aussteigen gesehen und so.
Sehr schön. Ja,
du hast mich nicht, jetzt bin ich erkannt, ich hatte einen Dirndl an. Okay.
Ich erkenne dich auf 100 Meter.
Das war, kam jetzt von deinem Vater, dieses Österreich.
Dieses überhaupt, diese Berge und die Liebe zur Natur und zu den Bergen, zu den Seen, das habe ich von meinem Vater in die Wiege gelegt bekommen. Wir sind früher, wie gesagt, wir haben ja nicht viel Geld gehabt, wir waren eine Arbeiterfamilie, waren 5 Personen und da, ich bin vorher nie geflogen. Ja, wir sind immer mit dem Auto in den Schwarzwald gefahren und das war für mich paradiesisch, auf dem Trecker zu sitzen, auf dem Bauernhof.
Ja, ja,
und das war so, das war schön.
Das kaufe ich dir voll ab. Ja. Also für mich und für Alexandra, wir haben auch als Kinder dann, irgendwie sind wir auch, glaube ich, 1 oder 2 Mal in Österreich oder in Bayern im Urlaub gewesen. Und das war auch, genau wie wenn du ans Meer kommst, ne, dieser Eindruck, dieser gewaltige, der quasi Unendlichkeit
der Berge. Für uns Flachland-Tiroler.
Ja, genau. Das war so schön. Und dann hast du dann dieses naturbelassene Essen, so wie bei der Oma, wie das gekocht wird, während dann heute, je älter man wird, die Leute versuchen immer mehr so zu zaubern in der Küche und die machen das natürlich auch sehr gut.
Und Hausmannskost.
Das ist
Hausmannskost.
Unschlagbar.
Liebe ich.
Ja, ich auch.
Ich liebe es.
Was ist dein liebstes österreichisches Gericht, wenn du jetzt sagen wirst, ich kann es mir zaubern sofort?
Habe ich nicht. Ich esse wirklich so gerne und ich esse gerne alles gerne.
Ja?
Ja. Ich könnte jetzt nicht sagen, nee. Nein, weißt du, was bei mir ganz wichtig ist?
Was?
Soße.
Ja.
Das muss in
ich
Soße
auch,
liegen.
Ich auch. Oh.
Ja.
So Semmelknödel mit so, wie heißt das nochmal hier, die Pilzsoße, was die Katrin immer macht.
Eierschwammerl.
Unsere Großmutter hat immer gesagt, die in Riehl gewohnt hat, es gibt Leute, die lieben Soße und es gibt Leute, die lieben Fleisch. Und ihr seid Soßentypen. Das werde ich nie vergessen.
Aber mit Fleisch. Auch. Ja. Wir haben auch Fleisch.
Ich ertrinke auch mein Fleisch in der Soße, falls es noch nicht ganz tot ist.
Ja.
Jürgen, du hast auch, also du bist jetzt in Österreich zu Hause und ich glaube, du liebst natürlich dort auch die Ruhe, die Natur, du kannst da ganz entspannen. Ich sehe das immer bei Instagram und denkst, oh, der Jürgen ist so sportlich, immer voll unterwegs. Vorher oder immer noch Ballermann, Mallorca.
Mhm.
Ich bin, glaube ich, 2 Mal in meinem Leben da gewesen. Einmal privat nur durch diese Straße gefahren, weil ich einfach mal wissen wollte, wovon reden wir hier. Und einmal habe ich für RTL da was gedreht mit Eva, die du sicherlich natürlich auch kennst. Shoutout to Eva Rullmann.
Eva Rullmann.
Die ja direkt am Ballermann auch wohnt.
Mhm. Oh.
Und da habe ich gedacht, das ist krass. Also A, wie bist du dazu gekommen, dort aufzutreten? Also das ist ja auch wahnsinnig, glaube ich, schwierig. Ich meine, du bist natürlich so erfolgreich, das war kein Problem.
Nee,
aber
schon,
überhaupt
das
Angebot zu bekommen und da hinzukommen und das und jetzt meine eigentliche Frage, wie kann man das aushalten?
Ja, also es fing an natürlich damit, dass ich im Big Brother Haus war und ich war auf ein Britney Spears Konzert mit meiner Tochter kurz nach dem Auszug. Meine Tochter war Britney Spears, war ja damals voll in. Und ich war damals immer noch so naiv und habe gedacht, ich könnte einfach zum Britney Spears Konzert einfach so hingehen. Und ich habe unten im Innenraum gestanden.
Wo war das?
Hier in Köln.
Kölner Arena.
Und
Britney.
Britney Spears hat keine Rolle mehr gespielt. Ich stand da. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Wenn das jetzt einer hört. Der,
who the fuck is this?
Ja, wirklich. Alle Menschen um mich rum und oben auf dem Balkon
steht
in einer Loge steht Toni Polster, der Fußballer, der ja, ja auch bei uns,
Polster Toni, der
mein schöner Bub. Du kannst doch nicht, ich schicke jetzt einen runter, der holt dich hier hoch. Dann haben die mich hochgeholt und in dieser Loge war noch jemand, der war PR-Manager. Nee, stimmt überhaupt nicht. Da haben wir von da oben das Konzert geguckt, sind danach noch auf diese Aftershow-Party gegangen und auf dieser Aftershow-Party war der PR-Manager damals vom Megapark, Andy Bucher. Vielleicht sagt der Name ja auch.
Den kenne ich doch.
Kenne ich alle nicht.
Und dann sprach er mich an und sagte, hör mal, ich bin der PR-Manager, hast du nicht Bock bei uns im Megapark aufzutreten? Ich so, wo? Ja, am Ballermann. Sag ich, ja, ich komm da mal, guck mir das mal an. Dann habe ich mir das angeguckt und dann Riesenbühne, 6000 Menschen.
Wahnsinn.
Und mein erstes Album, was ich damals gemacht habe.
Das war der große Bruder.
Ja, ja, das war ja der Song.
Nee, das war
der Bruder. Ne? Das war natürlich der Superhit. Aber ich hatte dann auch ein Album produziert, wo die Lieder eigentlich zu schlagerlastig waren. Nicht partymäßig, aber den Menschen war das scheißegal da. Die wollten einfach nur Jürgen sehen, was der da singt. Großer Bruder war geil, da haben sie alle mitgesungen, musste dreimal am Abend singen. Und das andere. So, und so bin ich damals hingekommen und werde ich nie vergessen. Da saß ich mit Andy Bucher am Tisch und habe gesagt, der Jürgen Drews, der tritt doch auch hier auf, ne? Wie viele Jahre tritt der eigentlich jetzt schon auf? Und dann sagte 800. Der, und dann sagt der zu mir, der tritt jetzt hier schon 28 Jahre auf. Und ich so.
Nie wieder weggekommen.
Wie 28 Jahre? Das ist ja unvorstellbar. Und jetzt trete ich selber seit 24 Jahren
Wahnsinn.
Auf. Das finde ich immer so unglaublich.
Das ist echt irre.
Und bei mir war es so, ich glaube, der Erfolg und das Gefühl für das Publikum, was davor steht, hat auch damit zu tun, weil ich ja selber Gast früher war. Ich habe Fußball gespielt hier in Köln und die Abschlusstour ging natürlich immer zum Ballermann. Mhm. Und da habe ich mir als 18, 19, 20, 21-Jähriger, da habe ich mir Costa Cordalis angeguckt, Klaus und Klaus habe ich mir angeguckt.
An der Nord.
Und weiß genau und wusste ganz genau damit, all die Menschen, die da unten stehen, die vielleicht auch ein bisschen zu viel Alkohol getrunken haben, die arbeiten das ganze Jahr hart und wollen einfach mal 3 oder 5 Tage alle 5 gerade sein lassen und freuen sich dann, Jürgen Drews zu sehen und Costa Cordalis und so. Und deswegen kann ich das alles so nachempfinden, weil ich selber ja einer von denen da unten war.
Mhm. Ja, du, ich verstehe das absolut.
Ich
und
auch.
Meine Frage bezog sich definitiv nicht auf die Leute, auf die Menschen. Ich meinte einfach nur auf deinen Energiehaushalt. Also wenn du jetzt hin und her fliegst ständig und pausenlos. Ich meine, auch von Österreich ist Mallorca jetzt nicht so nah. Du musst dich immer in den Flieger bemühen. Du wirst deine eigene Wohnung ja dort haben, sicherlich.
Nee. Nee, wir haben die zu der Kette gehört mittlerweile ein schönes 5-Sterne-Hotel.
Okay, dass du deine
Sternhotel. Aber das ist das eben, das sehen die wenigsten. Dieser Aufwand, um erstmal dahin
eben,
zu kommen.
Eben, das ist das, was ich meinte.
Und ich habe jetzt auch wieder beim letzten Flug aus Salzburg 3 Stunden Verspätung hingehabt, 2 Stunden zurück. Das
also wie darf ich mir so ein Wochenende bei dir oder wenn du auftrittst vorstellen? Du fliegst also, ich sag jetzt mal, montags, mittags dahin und dann geht's direkt quasi abends auf die Bühne oder kommst du den Tag vorher, wenn du kannst und pennst erstmal und ruhst dich aus.
Also früher war es ja so, da bin ich ja quasi rund um die Bühne, rund um den, um Deutschland an irgendeinem Tag irgendwo habe ich auf der Bühne gestanden. Und dann habe ich mal so einen leichten Anfall von Burnout gehabt und habe gesagt, weil ich immer gedacht habe, ich habe eine Familie, ich muss für diese Familie sorgen.
So ist mein Bruder, weitermachen. Keine Pause.
Genau, und das kann ja alles übermorgen schon vorbei sein.
Genau.
Und ich muss jetzt so viel, weil ich habe auch immer Ziele in meinem Leben gehabt. Ich habe ja gesagt, am Anfang, ich habe in sehr beengten Verhältnissen gelebt und mein größter Traum war es, und das war auch die Entscheidung, warum ich mich dann dazu entschieden habe, doch was zu machen, war, ich wollte meiner Familie immer ein Haus schenken. Also Haus, ich wollte mit der in einem Haus, mit einem Garten, so wie du das hier hast, haben. Das war mein erstes Ziel. Dann habe ich gearbeitet, geackert, dann habe ich das Geld zusammen gehabt, habe ein Haus gekauft. Dann das nächste Ziel war, meiner Tochter die bestmöglichste Ausbildung an den besten Universitäten zu finanzieren. Das habe ich dann auch geschafft. Die hat an Elite-Universitäten studiert, hat auch direkt die besten Jobs dadurch bekommen, logischerweise.
Cool.
Dann mein nächstes Ziel war, und ich habe mal locht, immer nur so daran gedacht, mein nächstes Ziel war, ich möchte auch meiner Tochter ein Haus bauen oder kaufen.
Okay. Ja.
Habe ich dann auch geschafft.
Ja.
Geil.
Dann mein nächstes Ziel war dann, jetzt denkst du mal an dich, du willst finanzielle Unabhängigkeit schaffen.
Okay.
Auch geackert. Die habe ich jetzt Gott sei Dank geschafft. Mhm. Ich bin jemand, der schlecht rechnen kann, aber sehr gut mit Geld umgehen kann. Gut mit Geld umgehen. Mhm. Ich überlege mir alles 10-mal, ob ich das kaufe oder das, ob ich das brauche und so. Da bin ich wirklich sehr minimalistisch, weil das musste ich aber auch erst lernen.
Klar.
Dass die normalen Dinge dich ja glücklich machen. Mich macht nicht glücklich. Das, ich gönne denen alle, die sollen, wenn sie Geld haben, Porsche vor der Tür. Aber das macht mich nicht glücklich.
Nee,
ich habe mal ein tolles Auto mir gekauft, weil ich mir dann was gönnen wollte. Und habe gesagt, das macht mich auch nicht glücklicher wie ein Hyundai. Jetzt war ich ein Hyundai, ja?
Ja.
Und das sind aber alles so Lernprozesse. Ja. Und das war auch interessant für mich, das so zu lernen.
Aber das,
und das zu fokussieren, was macht dich denn wirklich im Leben glücklich?
Das ist gut. Das ist, viele Leute kommen gar nicht zu diesem Punkt.
Genau.
Und
genau.
Die denken dann immer, Hauptsache teuer, ne? Irgendwie sowas.
Ja.
Und das war glücklicherweise für uns, wenn ich dich damit so einschließen darf,
nie eine Rolle gespielt.
Irgendwas, was irgendeine Rolle gespielt hätte, weil wir auch eher dann, da haben wir uns auch schon länger drüber unterhalten und häufiger unterhalten, eher auf so Sachen abfahren, wie man früher gesagt hat, wie Natur oder man hat irgendwie Freizeit und kann sich, was weiß ich, den Himmelhorizont angucken.
Genau, Zeit ist Luxus.
Das
Zeit
ist Freunde Luxus. Oder so zu sitzen, wie wir jetzt weißt du, ganz entspannt, das war mir auch wichtig, im familiären Rahmen, das machen wir immer hier, weil bei mir nebendran ist eine riesen Baustelle, das hätten wir es auch bei mir machen können. Es ist zu laut, echt. Aber das familiär zu halten und nicht ein riesen Team zu haben, sondern das kleine, weißt du, so wie ganz früher, so, wo es noch Spaß gemacht hat und wo es schön war, wo man frei Schnauze reden konnte, wo nämlich keiner ständig den Zettel reinreicht, sprich dies an, sprich jenes an und da müssen wir noch Werbung für machen, sondern einfach ein Gespräch mit Jürgen Milski über dich, worüber du reden willst, komplett ungezwungen.
Das
kann einer hören, muss es aber nicht. Aber ich mag das. Ich finde das schön.
Ja, das stimmt. Und für mich bringt auch Lebensfreude.
Ja, klar, ja, das ist vor allem, dass wir uns sehen, weißt du, regelmäßig quatschen, dann wir machen ja auch ohne Gäste, ne, und dann fallen uns wieder Sachen ein von früher. Es ist einfach so Quality Time. Und deswegen, da ähneln wir uns schon sehr. Und ich muss immer an diesen Janet Jackson Song denken, wisst ihr noch, best things in life are free.
Ja, das stimmt. Ne?
So, also der Sonnenuntergang, den kannst du auch so genießen.
Genau.
Mit einem Wasser, mit einem Dosenbier oder auch mit Champagner.
Ja, genau, weil viele auch sagen, oft bei Facebook oder bei Instagram, wenn ich was Schönes poste, ja, du kannst dir das ja leisten. Ich war genauso ein glücklicher Mensch, als ich bei Ford gearbeitet habe. Da bin ich mit meinem Mofa zur Lehre gefahren. Da war ich auch ein glücklicher Mensch. Man darf nicht immer dein Glück mit Geld in Verbindung bringen. Na klar brauchst du ein gewisses, klar braucht man Geld. Ja,
natürlich.
Aber
für die Sicherheit.
Aber um wirklich glücklich zu sein, ist das eher, finde ich, unwichtig.
Und deine Glücklichkeit und deine Zufriedenheit kommt ja von dir, von innen.
Was
glaubst du, wer dir dieses Geschenk des Zufriedenseins, des Glücklichseins in die Wiege gelegt hat?
Ich glaube, das war meine Erziehung. Ich bin echt so erzogen worden. Mein Vater war ein Kriegskind. Der hat uns erzählt, die haben nichts zu essen gehabt. Der musste als 10-Jähriger runter, wenn da ein totes Pferd lag, und aus dem toten Pferd Fleisch rausschneiden, damit die was zu essen hatten. Und alles so Geschichten, so bin ich erzogen und das durch diese Erzählung, glaube ich, dass ich sehr, ja, sehr dankbar dafür bin, dass wir so leben können, wie wir jetzt leben.
Ja, stimmt. Das fällt einem, also wir sind ja, ich bin 90er Jahrgang, aber diese Geschichten, jetzt zum Beispiel diese Beispielgeschichte, die du gerade genannt hast, hattest, sowas haben wir von unseren Großeltern gehört.
Genau.
Die dann Anfang des Jahrhunderts geboren waren. Die haben dann zwei Kriege mitgemacht. Und dann kann man dieser Spruch, den du wahrscheinlich auch kennst, ihr wisst ja gar nicht, was Hunger ist.
Stimmt ja auch.
Das stimmt original. Ja, richtig. Und das hat für Alexandra, glaube ich, genauso wie für mich auch immer einen Grundstein gegeben und diesen Grundstein auch gelegt, wie wir uns später beim Aufwachsen, beim Lernen, beim Arbeiten verhalten haben. Und du wirst das auch kennen von früher, vielleicht bekannte, alte Freunde. Bei mir zum Beispiel waren auch ein paar, die aus der Schule dann gekommen waren. Für die war das Materielle immer sehr, sehr wichtig. Also die mussten immer, fing an mit Fernseher, dann Hi-Fi-Anlage, dann Auto und sowas. Und das wurde immer mehr. Und die haben nicht aufgehört. Ja, und dann, ich habe mit denen leider heute keinen Kontakt mehr, weil ich die gern gemocht habe. Aber wir sind nachher irgendwann so mit der Schere auseinander, weil
hat das nicht mehr funktioniert.
Also, dann hatte ich der eine Freund, der hatte einen Opel GSI, Kadett GSI mit 25 oder sowas. Ich hatte gar kein Auto, weil ich noch in der Schule war quasi. Und dann meinte er so, ja, ich habe jetzt den Wagen getauscht gegen GSI Cabrio. Und dann meinte ich, ach. Und dann meinte er so, kommst du auch mit nachher? Meinte ich so, er meinte, du hast ja gar kein Auto. Obwohl, du fährst ja auch immer Cabrio im Fahrrad. Ne, weißt du? Und ich habe das erst gar nicht verstanden. Und dann ist mir das aufgefallen, wie wichtig das dem eigentlich war, dass er zeigen kann, wie sagt man bei uns so schön, was an der First.
Aber so war ich früher. das war auch, wenn ich heute darüber nachdenke, ich fand's super, weil ich mir das eben nicht leisten konnte, wenn ganz groß auf meinem Blender-T-Shirt Boss drauf stand. Das fand ich, heute finde ich das so lächerlich. Weißt du?
Du brauchst es nicht.
Ja, genau, man braucht es nicht.
Nee, definitiv nicht.
Und da habe ich auch von meinen Eltern, das, wo ich gerade darüber erzählt habe, dass ich immer sehr fleißig war, immer viel gearbeitet habe, immer Ziele gehabt. Das habe ich halt auch von meinen Eltern vorgelebt.
Ja.
Mein Vater hat keinen Tag unter 10 Stunden bei Ford gearbeitet. 8 waren ja normal, immer 2 Überstunden gemacht und dann samstags auch noch 6. Und als wir Kinder da, haben wir das genauso gemacht. Das wurde uns vorgelebt. Ne?
Ja.
Und heute wollen die ja noch nicht mal 4 Stunden arbeiten.
ja, genau.
Ich muss mal ein halbes Jahr Pause.
Aber deine Familie ist natürlich mächtig stolz auf dich, ne? Was du alles gemeistert hast, geschafft hast. Und vor allen Dingen, ich glaube, was für meine Mutter oder für unsere Mutter auch mal aufregend war, ist auch so den Kontakt so ein bisschen in dieses Showbusiness herzustellen und alle möglichen...
Ja, meine Mutter, die war
crazy Leute kennenzulernen.
Ja,
und so.
Das hat auch meine Eltern eigentlich gar nicht so.
Ja, mal zu sehen.
Was ich immer so lustig fand, immer wenn ich meine Mama besucht habe und dann, wo bist du denn nächstes Wochenende? Wo trittst du denn wieder auf, ne? Und dann sage ich, nächstes Wochenende muss ich nach Dresden. Haben die da keinen anderen gefunden? Weißt du, dieses Denken, die waren ja kilometerweit von diesem Showbusiness, waren die ja entfernt. Und das war halt, wo ich...
Jürgen muss kommen, gibt keinen anderen. Süß. Aber voll süß.
Ja.
Aber siehst du, so, da war deine Mutter halt auch so bodenständig, ne?
Ja, voll. Also ganz bodenständige Familie waren wir.
Aber was mich nochmal interessiert, mit der Ballermann, ne? Also da, das finde ich schon, wenn ich diese Auftritte manchmal sehe, kriegst du ja immer hier und da so mit von den ganzen Leuten, die da auftreten. Da kenne ich ja auch welche. Wie schaffst du dir vor Ort deine Ruheinseln? Also du trinkst keinen Alkohol mehr, ne?
Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich treibe erstmal, dass man das Pensum überhaupt schafft, weil das ist wirklich alles sehr kraftzehrend da.
Genau.
Also ich lebe total gesund, versuche mich gesund zu ernähren, trinke keinen Alkohol, Drogen sowieso nicht. Und das ist erstmal so das Fundament dafür, dass du das da alles überhaupt schaffst. Und Dann habe ich, wie gesagt, sind wir jetzt in einem wunderschönen 5-Sterne-Hotel untergebracht, wo man sich dann vorher im Pool liegt, ein bisschen entspannt. Und dann geht man einfach über die Straße, weil es direkt neben dem Bierkönig ist, geht über die Straße. Und dann freue ich mich darauf, jetzt da 40 Minuten richtig Rambazamba zu machen. Obwohl ich das, also als Job, wie gesagt, ich war früher ja selber Gast da, Party gemacht, haben's krachen lassen und. Aber alles hat ja im Leben seine Zeit.
Ich wollte gerade
genau,
sagen.
Genau, genau. Ja, völlig richtig. Ja,
heute, so jetzt mit meinem Alter, natürlich hat das auch was damit zu tun, nicht nur, dass ich das alles selber schon erlebt habe, auch weil ich seit 24 Jahren da auftrete. Mhm. Also mich würde zum Arbeiten dahin super, aber privat.
Nimmer. Nee, alles hat seine Zeit,
das ist
viel zu anstrengend.
Ja, klar.
Und vor allem dieser Lärmpegel die ganze Zeit. Also auch wenn du da im Hotel wohnst, da wirst du ja verrückt.
Was du so an schönen Erfahrungen aus der Jugend mitnimmst, das erlebst du ja auch mit anderen Leuten, mit denen du vielleicht gar nichts mehr zu tun hast. Wie ich gerade schon erzählt habe mit meinem Kumpel da mit dem Auto und so. Wir waren so dicke.
Ja.
Und da ist jetzt auch nichts mehr. Und deswegen würdest du ja nicht alleine oder unbedingt mit anderen Leuten versuchen, diese Atmosphäre nachzustellen.
Ja, das bringt ja nichts. Geht ja auch nicht.
Nee, geht
auch
gar nicht.
Geht ja nicht.
Nee. Was, wie, also jetzt du sagst, Fahrradfahren machst du wahrscheinlich viel, denke ich.
Fahrradfahren, Tennis, Quash, Bergklettern.
Mhm.
Ja.
Und Jürgen, du siehst fantastisch aus.
Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, du siehst sehr
gebrannt,
fit.
Genau. Stahlblaue Drahtig. Augen.
Stahlblaue Augen. Ja, nee, wirklich.
Wir sind verliebt.
Wie ist das denn mit der Ernährung? Du hast gerade gesagt, vernünftig ernähren. Was?
Ich versuche es, es gelingt mir aber nicht immer. Ich bin jemand, der total gerne sowas da eigentlich isst. So süße Sachen möchte ich jetzt auch nicht. Wenn ich das nicht essen würde, würde ich noch mal ganz anders aussehen.
Ja, gut. Aber dein Frühstück zum Beispiel, wenn du jetzt sagst...
Croissant, Brötchen mit Fleischwurst.
Also nicht mehr...
Mit der Kölschen Fleischwurst.
Weißt du, was es hier vorne bei Riven seit ein paar Monaten gibt?
Da geht der Jürgen
super.
Riefkoche.
Nee, nicht Riefkoche. Es gibt da das sogenannte Handwerkerfrühstück. Das sind... 10 Brötchen und 1 Kilo Mett mit Zwiebeln. Da habe ich schon überlegt. Habe ich noch nie gekauft. Müsste man mal machen.
Ja, aber lecker.
Ja, klar.
Lecker.
So, Jürgen, jetzt bist du in Köln auch nochmal fürs Dschungelcamp. Da wirst du Auskunft geben.
Ja.
Wer liegt vorne? Wer hat falsch gemacht? Wer könnte noch kommen? Also ich könnte dir jetzt auch all die Fragen stellen. Ich finde das immer sehr spannend. Wie lange bleibst du jetzt in der Heimat und was
in
ist dein nächstes Ziel?
Also, ich bleibe bis morgen früh um 6.30 Uhr, geht mein Flieger, morgen früh, dann fliege ich zurück.
Nach Österreich?
Ja, und dann bereite ich mich auf ein neues Format vor.
Mhm.
und habe auch komme jetzt auch gerade daher, habe zwei Formate geschrieben, habe das Vox angeboten und ein Format fanden sie richtig geil.
Ich drücke die Daumen, Jürgen. Ja. Wir wissen ja, wie es ist, ne? Also manchmal klappt es.
Hab ich, weißt ja, ganz oft schlage ich was vor und habe gute Ideen, aber jetzt bei einem Format waren die so begeistert, haben mich dann jetzt direkt dahin bestellt. Jetzt haben wir schön geredet und ich hoffe, dass wir das in die Tat umsetzen können.
Siehst du, und du bist auch so ein Macher, das finde ich geil.
Ja, das stimmt. Das Schöne ist ja, den Eindruck, den habe ich sowieso, der hat sich jetzt vertieft, immer gewonnen, gehabt und der, wie gesagt, der hat sich jetzt vertieft, dass du, das ist jetzt kein, wie soll ich sagen, ungesundes Vorantreiben deines Lebens, sondern du möchtest was erreichen. Ja, und das ist wirklich eine schöne, viele Leute machen sowas ja aus Hektik, weil die nicht in sich ruhen, die wollen immer irgendwas machen, aber ich finde, dass das eine sehr gesunde Lebenseinstellung ist, da kann ich mich sehr mit identifizieren, obwohl es bei mir auch nicht immer klappt, weil ich mich auch eine ganz schöne faule Sau sein kann. Aber trotzdem finde ich das schön, dass es so Leute wie dich gibt, die sowas vorantreiben.
Aber das, was du gerade sagst, das ist ja auch ganz wichtig. Wenn man fleißig ist und Macher ist, ist auch ganz wichtig, mal eine faule Sau zu sein. Das bin ich nämlich auch.
Ah, dann bin ich beruhigt.
Also, du brauchst Inseln für dich.
Ja, genau. Dann, wenn ich in Salzburg bin und habe mal 2 oder 3 Tage nichts zu tun, dann fahre ich an den See und mache gar nichts. Gut. Dann sagt meine Freundin, boah, du hast so ein schönes Leben.
Ja, aber du, das ist ein ganz schönes Pensum, ne? Und ständig diese Reiserei, wie du eben sagtest, wir werden alle nicht mehr jünger und Jürgen.
Ach nee.
Du musst auf dich aufpassen. Ich glaube, auch das tust du ganz gut. Und wir sagen vielen Dank, dass du hier gewesen bist.
Ja, vielen lieben Dank.
Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dass du Weidenpesch besucht hast, Lewe Jung.
Hier wohnt ja einer meiner besten Freunde. Wohnt hier, den hole ich immer ab, wenn wir zum Tennis spielen gehen. Hier auf der anderen Seite.
Okay.
Ja, das ist Meerheim, ne?
Ja.
Noch weiter hinten. Ja,
nee, jetzt einfach über die Kreuzung, wo die Feuerwehr ist, über die Kreuzung.
Ja, und dann links, linke Hand.
Weidenpesch.
Das ist doch Meerheim.
Nee, das ist Weidenpesch. Und Meerheim ist dann links davon. Das ist schon richtig. Da, wo der,
ach, was weiß ich denn?
Ja, du bist doch hier groß geworden. Ja,
Meerheimer Eck.
Ich habe hier viele Jahre gelebt. Hier.
Meerheimer Eck.
Ja. Ist das dein Elternhaus?
Nein.
Nein, nein.
Nee. Also, das habe ich mir von meinem Geld gekauft, was ich bei Big Brother, ach Quatsch, schon vorher.
Und jetzt hast du das dein
hier bin ich,
verkauft.
Hier bin ich, ja so ungefähr, hier bin ich morgens aufgewacht. Da lag ich noch verstrahlt, damals war das so, von irgendeinem Finale, von irgendeiner Sendung im Bett und meine Agentin versuchte mich zu erreichen und irgendwann ist sie mit dem Auto, ich hatte ja nur ein Handy, aber kein Smartphone und klingelte Sturm an der Tür und dann habe ich von oben mit einem Auge aufgemacht und ich sag, was ist? Und sie sagt, du hast den Job bei Big Brother und ich so, nee, und dann plopp, knallten gleich schon wieder die Korken.
Und dann fiel auf einmal eine Melone die Treppe herunter.
Ja, genau. und dann haben wir uns ja auch kennengelernt, ne?
Genau.
Irgendwann da.
Ja, das war ja also, mit Oliver Geissen hat
Genau. Siehst also,
stimmt.
Wir kennen uns auch schon ewig und Jürgen, wie gesagt, ich find's toll und danke dir herzlich, dass du da gewesen bist. Ich wünsche dir alles Gute, viel Glück für die neuen Formate, viel Spaß nachher beim Ratschen. Grüß mal Angie von mir ganz herzlich.
Ja, heute ist übrigens Natascha Ochsenknecht ist dabei und Jamila Rowe.
Okay.
Das ist ja die letzte Dschungelkönigin gewesen, ne? Kann das sein?
Ja.
Du hast ja gesagt, du guckst das immer sehr gerne.
Ja, ich weiß, aber...
Ja, ich sage, kann ich doch nichts mehr.
Ich mag am liebsten bis zum Finale, das gucke ich dann natürlich auch noch, aber ich mag natürlich immer den Knatsch dazwischen. Wenn es nur noch 3 sind, ist das so, ist auch toll, aber dann ist es so, dass alles dann so wahnsinnig... Ja, dann ist nicht mehr so, für mich nicht mehr so spannend.
Ja. Ist die Luft raus aus der Spannung?
Ja.
Ja, komm.
Aber ich find's genial und viel Spaß. Also grüß
vielen
alle,
Dank.
Die wir kennen und mal Idiot.
Ja.
Ich habe dir noch vom Handwerkerfrühstück mitgebracht.
Genau.
Mit Kilometten.
Herzlichen Dank an Jürgen Milski.
Danke, ciao.
Der Podcast Family Affairs wird produziert von der 2425 TV und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit Alex und Christoph Bechtel.